Sie hören Let's Talk Why, der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre, in dem Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund gehen. Heute zu Gast Henning Fründ.
Lieber Henning, du hast uns im ersten Teil des Interviews erzählt, wie eine deiner wichtigsten intrinsischen Motivationen und Antreiber ist, Menschen zur Selbsthilfe zu befähigen. Inwieweit hängt diese Leidenschaft von dir, andere Menschen zu unterstützen, mit deiner Leidenschaft für den Sport zusammen?
Sehr eng. Denn auch bei mir habe ich festgestellt, dass wenn man die Zusammenhänge oder hinschaut, nicht Zusammenhänge besser verstehen, auch das, aber wenn man genauer hinschaut, und das kann natürlich auch damit zusammengehören, ne, dass man auch die Hintergründe besser versteht, aber wenn man genauer hinschaut, dann hinterfragt man Dinge und dann ist man bereit, auch Dinge zu optimieren. Also als Beispiel, wenn man zweimal in der Woche Sport macht, egal ob ich für mich alleine oder mit dem Klienten, und das ist es dann, dann wird nicht viel passieren. Das ist ein Fakt. Wenn die Person sonst überhaupt nicht auf bestimmte Dinge achtet, dann ist das genau 2 Stunden gewesen von 168. Und das haben wir in den letzten 10 Jahren festgestellt und damit eben auch die Antwort auf die Frage, das ist auch in meinem eigenen Training so, je mehr Bausteine neben dem Training, wenn ich selbst für mich 2-3 Mal die Woche trainieren würde, ich trainiere jetzt ein bisschen häufiger, aber wenn ich 2-3 Mal trainieren würde und ich lasse die ganzen anderen Bausteine außen vor, Schlaf, Bewusstsein im Alltag, lass mich andauernd vom Handy ablenken, achte weniger auf meine Ernährung, achte nicht darauf, wann ich abends esse und so weiter. Da gibt es ja wahrscheinlich tausende von Bausteine, die auf die Gesundheit Einfluss haben. Wenn ich das nicht tun würde, dann bleibt es einfach bei 2-3 Trainingseinheiten und am Ende des Tages bringt das einfach nicht so viel. Und genau das ist es, was ich bei meinem eigenen Training, aber auch an die Klienten weitergebe. Natürlich ist es immer, ne, was der Kunde will und was der Kunde braucht. Also wenn der Kunde sagt, ich will aber nur 2-mal die Woche und ich will bei den anderen Dingen nicht hinschauen, finde ich, ist es meine Aufgabe schon zu sagen, gerne, können wir gerne machen, nur du verschenkst hier einiges. Du verschenkst hier eine Menge und das ist, finde ich, auch die Aufgabe von einem guten Coach. Ja? Und wenn die Leute offen dafür sind, dann geht die Reise halt los und dann ist es der nächste Baustein. Und die Kunst ist es doch eigentlich, in den restlichen 166 Stunden in der Woche die Menschen zu sensibilisieren, dass sie bei bestimmten Dingen hinschauen. Das kennt eigentlich jeder, das Gefühl, wenn er im Urlaub ist und sagt jeden Abend, ja, auch heute habe ich mal wieder gesündigt. Na, ist ja auch Urlaub. Also das Gefühl kennt jeder, ne? Wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, dann ist meistens so die Gespräche, egal ob dem Freund oder der Frau gegenüber oder wem auch immer, ja, jetzt im Urlaub habe ich aber viel gesündigt, jetzt werde ich mal wieder hinschauen. So. Und das ist ja bei vielen Dingen im Alltag möglich. Und das hat damit für mich zu tun. Das ist ein sehr enger Zusammenhang, ja.
Hat das auch was zu tun mit eurem ganzheitlichen Coaching-Ansatz, den ihr verfolgt?
Würde ich schon sagen, ja. Also der Markt hat sich natürlich auch verändert. Auf der einen Seite ist die Leidenschaft, die wir haben als Coaches und wirklich gemerkt haben, da sind viele Bausteine, die man beachten kann. Und selbst wenn es die Matratze ist, ne? Also gerade Schlaf hat so viel Einfluss und wenn es eine gute Matratze ist, wo man dann mal sagt, du, bei deiner Matratze oder wie du schläfst, wie du im Bett liegst, das ist klar, dass du keine gute Schlafqualität hast, ne? Und ja, deshalb haben wir aus der leidenschaftlichen Schiene heraus, aber auch, weil die Nachfragen immer größer werden, dass Personen auch gerne über den Tellerrand hinausschauen wollen, ne? Also ich erlebe auch, das ist zum Teil, finde ich, der Vorteil in unserer Gesellschaft. Vorhin haben wir über ein paar Nachteile gesprochen. Der Vorteil ist tatsächlich, dass immer mehr Menschen bereit dazu sind, auch mehr hinzuschauen. Ja, es wäre schön, wenn das viel mehr Leute so wären. Aber immer mehr Leute schauen hinter die Kulissen. Und das ist schön, denn dann kann man mit denen gut arbeiten. Ja, und dann passiert auch eine ganze Menge.
Also dir ist es wichtig, wenn ich das richtig verstehe, dass deine Klientinnen und Klienten, also wenn du ihnen dazu hilfst, dass sie selber lernen zu schauen. Das gibt ihr ein Gefühl der Zufriedenheit auch.
Es kommt drauf an, wie gesagt, was der Kunde will und was der Kunde braucht. Also es ist von bis. Ne? Also ich habe auch wirklich Klienten, mit denen bin ich nur im Training und habe trotzdem eine fantastische Basis zu denen. Ne? Aber natürlich, mich erfüllt das mehr, würde ich sagen, wenn jemand einfach auch hinter die Kulissen schaut und sagt, hey, ich will mehr machen, was können wir denn da tun und so weiter. Natürlich hat das auch irgendwo was ganz klar mit, also die Nachfrage ist mehr da in den letzten Jahren. Und ich habe für mich einfach auch festgestellt, in anderen Bereichen des Lebens, also ich mag einfach, wenn ich mal einen guten Psychologen gefunden habe, dann mag ich den nicht gehen lassen. Auch der arbeitet ja mit mir und nach vielleicht 10, 20, 30 Sitzungen, was auch immer ich für ein Thema habe, würde wahrscheinlich ich auch sagen können, eigentlich könnte ich es ja jetzt alleine hinkriegen. Und ich glaube, dass es, und trotzdem würde ich ihn nicht loslassen wollen und würde vielleicht dann immer mal wieder zu ihm gehen. Oder auch ich habe einen Coach, der mich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung immer wieder unterstützt. Und ich mag das, diese Unterstützung zu bekommen. Nicht nur aus dem Aspekt, weil ich immer was Neues lerne, sondern weil ich auch mal wieder achtsamer mit Dingen umgehe. Und das erlebe ich bei unseren Klienten auch. Ich bin davon überzeugt, dass viele Klienten, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, dieses Wissen haben, alleine das umzusetzen. Und doch ist es was anderes, wenn du jemanden dort hast, der dich auch unterstützt, der dann auch klingelt, der dich da zu dem geplanten Termin einfach rausholt zum Sport treiben. Man tauscht sich aus, man entwickelt sich immer weiter. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man sich weiterentwickelt. Und dann ist das auch eine langfristige Geschichte, obwohl die Klienten das Wissen hätten, wahrscheinlich nach 40, 50 Trainingseinheiten oder sagen wir mal nach einem halben Jahr der Zusammenarbeit, viele Dinge alleine zu machen. Ne? Auch KI. Ich meine, wie viele nehme ich mich ja selbst nicht raus? Ich gebe dann auch bei ChatGPT Dinge ein. Hey, was ist mit dem und dem Lebensmittel und so weiter? Könnte ja jeder machen. Und doch erlebt man immer mehr, dass die Menschen offen dafür sind, sich wirklich unterstützen zu lassen.
Wir kennen das ja beispielsweise auch aus dem Musikbereich, selbst wenn du dein Instrument studiert hast über viele Jahre hinweg, dass man immer noch mal wieder Gesangsunterricht nimmt, einfach um von außen auch eine gewisse Kontrolle zu bekommen. Also das Spezielle ist jetzt beim Singen, dass wir uns anders hören innen, als dass die Leute von außen tun. Das heißt, es ist immer auch ein Korrektiv da. Aber jemand, der uns auch sagt, hey, schau, da können wir noch was optimieren. Und genau dasselbe haben wir auch im Bereich des Sportes. Das heißt, wir trainieren ja die meiste Zeit ohne den Personal Trainer. Der ist ja nicht bei jeder Trainingseinheit dabei. Wenn ich jetzt meinen eigenen Trainingsplan habe, ist es aber trotzdem gut, wenn alle paar Wochen jemand drüber schaut und sagt, schau, da könntest du in dieser Übung, könntest du die Haltung noch verbessern oder da passiert das und das, wenn du die Kettlebell hältst. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig, damit wir, wie du sagst, uns auch weiterentwickeln können und den nächsten Schritt gehen können, immer wieder.
Ja, ich denke, das kennst du jetzt so, weil wir auch zusammenarbeiten und du dann deine Trainingspläne hast. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Klienten bei uns auch im Netzwerk, die machen es eben nicht alleine. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Sie könnten es alleine machen, aber sie haben dann lieber diese 2, 3 Termine in der Woche, auf die sie sich sehr freuen. Das ist auch so ein Wow, so ein Austausch mit einem anderen Menschen, mit einem Coach, der unterstützt mich in vielen Bereichen. Und dann passiert genau das, was du sagst. Egal, ob es im Trainingssektor ist oder auch in anderen Dingen des Lebens. Ne? Das nennen wir es mal Lifestyle-Coachings, ja. Dass sie dann einfach wieder Aha-Momente haben, ach so, so siehst du das und so weiter, ja. Und Dinge hinterfragen. Und ich bin voll bei dir. Ich persönlich, wenn ich mit anderen Coaches aus unserem Netzwerk trainiere, zeigen die mir immer wieder Fehler auf in meinem eigenen Training. Und das finde ich sensationell. Und wenn man das überträgt auf unsere Arbeit mit den Klienten, so könnte man sagen, wenn ich mit jemandem bis ans Ende seines Lebens trainiere, dann könnte ich in jedem Training etwas verbessern. Und das ist tatsächlich so. Das erlebt ihr wahrscheinlich auch im Musikbereich. Und das ist eine tolle Sache dann, dass man das eben nutzt oder nutzen kann.
Wichtiger Aspekt, den du ansprichst, die Offenheit dafür zu haben. Also ich glaube, wir erleben alle, wie wir oftmals, und ich glaube, es passiert uns auch manchmal selbst, dieser Reflex, etwas schützen zu wollen, wo wir denken, das haben wir jetzt erworben und daran wollen wir jetzt festhalten. Aber eigentlich ist das System jedes Mal immer wieder auf Zerstörung in Anführungsstrichen angelegt, damit wir uns weiterentwickeln können. Inwiefern hast du als Coach was dich betrifft, aber auch was deine Klienten betrifft, immer auch mal wieder mit diesem Phänomen zu tun und wie gehst du damit um?
Ich bin natürlich ein Riesenfan, dann auch Klarheiten aus der Trainingswissenschaft mit einfließen zu lassen, denn da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Satz, den man, ich glaube, jeder Trainer in jeder Grundausbildung, die er mal gemacht hat, mitbekommt, dass es einfach das Reizschwellengesetz ist. Es muss immer ein spezifischer Reiz gesetzt werden, damit eine Anpassung, eine Adaptation erfolgt. So. Und wenn du ein Workout machst, welches du schon 50 Mal gemacht hast, das ist wie die Seite in einem Buch, die du liest, die erste Seite. Liest du sie 10 Mal, dann wird es langsam langweilig. Liest du sie 50 Mal, würdest du wahrscheinlich sagen, ich habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich die lese. Und genauso ist es im Training. Das heißt, läufst du immer die gleiche Strecke mit dem gleichen Tempo, die Strecke immer gleich herum mit den gleichen Schuhen zur gleichen Tageszeit und kannst mittlerweile jeden Baum mit dem Namen benennen, dann wird wahrscheinlich der Reiz so unterschwellig sein, dass dir das überhaupt nichts bringt. Bezogen auf eine Anpassung im Körper. Eine mentale Komponente, natürlich, würde ich sofort sagen, ja klar, du machst den Kopf frei, du atmest, du bist draußen, du hast ein bisschen erhöhten Puls und so weiter. Aber um voranzukommen, brauchst du einen gewissen Reiz, wie du sagst. Und das ist unsere tägliche Arbeit, ja. Und dann natürlich Menschen, die manchmal ein bisschen, hart gesagt, faul sind, ja. Und dann nicht aus der Komfortzone raus wollen, das ist dann eben genau die Kunst. Ne? Auf der einen Seite möchten sie eine tolle Figur haben und möchten
nichts dafür tun.
Aber kraftvoll, ja, und möchten kraftvoll durchs Leben kommen und schmerzfrei durchs Leben kommen. Aber der spezifische Reiz, der ist dann, du hast es schön ausgedrückt, man stört das System immer wieder. Ne? Ja.
Es fielen vorhin ein paar Mal die Begriffe Coaching und Training. Henning, was verstehst du jeweils unter dem Begriff Coach und Trainer? Und siehst du dich eher als Coach oder als Trainer? Oder ist es dasselbe?
Für mich ist das ein Unterschied. Für mich gibt es tatsächlich sogar noch die beratende Rolle. Also es gibt für mich den Berater, den Trainer und den Coach. Da gibt es auch interessante Berichte und auch Beiträge dazu aus der Sportwissenschaft, ja. Oder auch aus dem amerikanischen Coaching- und Lifestyle-Markt so ein bisschen. Also für mich ist ein Trainer einfach jemand, der einen Trainingsplan an jemanden weitergibt und einfach jemandem vermittelt, macht die Übung so und so und so. Und die Person macht das dann im besten Fall. Ein Coach ist für mich genau wie in vielen anderen Bereichen des Coachings, also nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Musikbereich wahrscheinlich, oder in vielen anderen Bereichen ein guter Coach, erkennt, was der Ist-Stand ist und erarbeitet diesen Ist-Stand aber auch mit dem Klienten. Also wenn ich zum Beispiel einen Klienten habe und ich habe eine andere Wahrnehmung von seinem Ist-Stand als er selbst, dann heißt es ja, drüber zu sprechen. Mhm. Und er sollte das wahrnehmen, was der Ist-Stand ist und dann auch, was das Ziel ist. Und ein guter Coach ist ein Begleiter für mich auf einer Reise, stellt viele Fragen. Ja? Ein guter Coach würde wahrscheinlich bei einer Kniebeuge den Klienten auch mal sagen, hey, mach doch mal die Kniebeuge vielleicht mit den Knien ein bisschen nach innen. Spürst du den Unterschied? Was ist, wenn du die Knie außen hältst? Was fühlst du denn? Ah, wenn die Knie außen sind, ist das angenehmer für dich. Okay, mach doch mal die Kniebeuge ohne Schuhe. Wie fühlt sich das an über die Füße? Hast du eine andere Positionierung, einen anderen Halt? Und diese Fragestellung und dieses mit dem Körper und mit dem Jetzt auseinandersetzen, das ist für mich ein Coach. Das ist für mich der Unterschied. Und das heißt, ein guter Coach ist für mich ein Begleiter über eine gewisse Zeit. Mal ist das länger, mal kürzer, mal kann das über Jahre gehen. Und der empathisch die richtigen Fragen stellt und eine gemeinsame Reise mit dem Klienten geht. Und ein Trainer geht meistens eher die Reise des Trainers. Der Trainer hat einen Trainingsplan vor Augen, der Trainer hört 10 Kilo abnehmen. Was ist dafür nötig? So, jetzt mach das. Noch 20 Wiederholungen. Nein, 40. Das ist für mich ein Trainer, der dann eigentlich kaum auf einen gemeinsamen Weg achtet, sondern eher auf das Umsetzen von bestimmten Dingen. Und dann dementsprechend ist der Berater für mich einfach in der beratenden Rolle, wenn ein Klient das wünscht. Ja. Aber wir haben eher mit Trainer und Coach zu tun, würde ich sagen. Gute Frage. Ja. Damit setzen wir uns auch viel auseinander.
Mhm. Ja. Bei Fit Team, wenn ich das richtig verstehe, oder dir ist wichtig, im Endeffekt diese Möglichkeit dem Kunden anzubieten, also einen Weg gemeinsam zu gehen und nicht nur einen Trainingsplan in die Hand zu drücken.
Ganz genau. Ja. Ich glaube auch, das ist ja das, was letztlich jede KI kann. Also ich glaube, ein Trainingsplan wird in Zukunft, ist jetzt schon so, ne? Also ich denke schon, ein Trainingsplan faktisch jemandem aufzuzeigen, kann ChatGPT oder etliche KIs besser als jeder Sportwissenschaftler, weil sie sich aus allen Quellen das Beste rausziehen, ja. Und wenn dann irgendwann bald die Gesundheitsdaten der Leute auch da sind, keine Ahnung, dass sie mal einen Fußbruch hatten oder irgendwas, ja, und dass die gespeicherten Daten in der Uhr, in der Smartwatch oder whatever, wenn diese ganzen Daten KIs zur Verfügung stehen, dann kannst du Trainingspläne basteln, die sind einfach gigantisch gut. Und die kann kein Trainer, glaube ich, schreiben oder kein guter Coach kann die so einem Klienten schreiben. Aber wenn es darum geht, diese ganzen Dinge umzusetzen und zwar auf die Eigenheiten des Klienten zu achten. Ah, ist eher ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch. Okay, dann gehe ich da und da drauf. Ah, das ist eher jemand, der braucht es emotionaler. Und dann fällt er halt mal, weil er eine Prüfung hat von seinem Business, fällt er 2-3 Wochen aus. Naja, dann kannst du natürlich sagen, hey, lieber Klient, warum hast du hier 2-3 Wochen nicht die Übungen gemacht? Wir haben ein klares Ziel vor Augen. Das ist nicht die richtige Herangehensweise, glaube ich, von einem Coach, sondern er hat Verständnis für die Lebenssituation und hinterfragt, fragt auch, macht das was mit dir? Bist du jetzt unglücklich, dass du dein Training nicht machst? Und wenn die Person sagt, nee, es hat gerade nicht zu meiner Lebenssituation gepasst, dann ist das eine tolle Chance, dass er im Coaching, im Training wieder zu integrieren. Aber einen Trainingsplan kann eine KI viel, viel besser als wir. Und das ist mein Ziel, um auf die Frage wirklich im Detail zu antworten. Das ist unser Ziel bei FitTeam, dass wir einen großen Werkzeugkoffer haben von Dingen, die ein Klient mit uns machen kann. Und wenn wir nicht weiterkommen, dass wir dann im gesamten Team oder Netzwerk schauen, ist dafür jemand dann da? Ja, also wir beschäftigen uns zum Beispiel im Moment mit emotionaler Gesundheit sehr. Mhm. Ja. Aber emotionale Gesundheit, da sollte man schon sehr gut ausgebildet sein. Ne? Viele interessiert das zwar, ne? Also zum Beispiel ein Klient hat viele Kindheitstraumen oder so, ja, und öffnet sich auch dem Coach. Wenn du als Coach dann an deine Grenzen stößt, dann solltest du dir auch helfen lassen. Mhm. Und das versuchen wir auch im eigenen Netzwerk, aber auch natürlich von extern, ne? Wenn wir nicht weiterkommen. Wir wollen einfach eine Lösung bieten. Ich glaube, das macht übrigens auch sehr viel aus im Coaching, wenn du immer da hinterher bist, eine Lösung zu suchen. Ja? Ein ich kann das nicht oder gibt's oder ich weiß es nicht oder keine Ahnung, das kann es ja eigentlich nicht sein, oder? Gerade in Zeiten von KI, also man kann sich Mühe geben, man kann alles dafür geben, um eine Lösung für den Klienten irgendwie hinzukriegen. Oder sogar offenes anzusprechen, du, hier komme ich an, hier stoße ich an meine Grenzen, aber ich will dir eine Lösung finden. Lass uns mal schauen, ich habe dann ein paar Coaches, die eventuell diesen Bereich bedienen können.
Kommen eure Klienten eher zu euch, um ihre Körperfitness zu verbessern, um Körpertraining zu machen und dann da in diesem Prozess merken sie, hier bekommen wir aber auch mehr vielleicht und dann brauche ich noch ein ganzheitlicheres Coaching oder ist es quasi von Anfang an klar, dass sie zu euch kommen für dieses etwas umfassendere Angebot, wovon du sprichst?
Es wird immer mehr. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren und ich glaube, ich habe die letzten 20 Jahre oder die ersten 20 Jahre erlebt, dass alle eher zu uns kamen wegen ernährungsspezifischen und körperspezifischen Themen. Der Rest war erstmal egal. Ja? So. Im Laufe der letzten 5 Jahre habe ich aber erlebt, dass immer mehr Leute eben mehr wollen und auch mehr zulassen. In vielen Ländern haben wir seit vielen Jahren Lifestyle-Coaches. Das ist völlig normal, dass eben der Personal-Coach auch zu anderen Dingen was sagen kann. Aber in Deutschland ist das viele Jahre, ist der Lifestyle-Coach ist so ein Begriff gewesen von, oh je, jemand, der auf der Bühne steht und am Wochenende 1000 Menschen motiviert, dass sie am Montag alle ins Unternehmen gehen und ihren Job kündigen werden und alle fahren mit Herzchen über Social Media nach Hause und am Montag in ihrem Unternehmen stehen sie dann da und haben schon die Kündigung in der Hand, weil sie sie ausgedruckt haben zu Hause und auf einmal merken sie, so leicht ist es doch gar nicht und sie zerreißen sie dann lieber, weil es doch ein Riesenstep ist. Das heißt, Lifestyle-Coaches haben nicht gerade einen guten Ruf gehabt in Deutschland und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt so langsam wandelt, weil man natürlich auch offener ist. Kann natürlich vielleicht auch daran liegen, dass dieser gesamte Gesundheitssektor total gesättigt ist. Ne? Also wenn man einen Arzttermin braucht, braucht man zum Teil 4 Monate, 5 Monate. Und die Leute beschäftigen sich dann mehr damit. Ne? Also keiner hat wirklich Lust, 5, 6 Monate zu warten, bis dir geholfen wird.
Du hast es ja gerade so ein bisschen ironisch schon anklingen lassen, was die Lifestyle-Coaches anbelangt. Man hat so das Gefühl, jeder kann sich heutzutage als Coach bezeichnen oder bezeichnet sich auch als Coach in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es nun im Business-Bereich oder im Sportbereich, im Gesundheitsbereich, whatever. Ist das einer der Gründe, weshalb du so ein bisschen über deine eigene Branche sagst, ihr seid so mit die unprofessionellste Branche, die es gibt?
Ja, es gibt da einige Gründe dafür. Ne? Also jeder kann sich Personal Trainer nennen, wie du sagst. Jeder kann sich Coach nennen. Das sind keine geschützten Begriffe. Wir haben wenigstens in der Zeit, als ich das Ganze gelernt habe, genau zur Jahrtausendwende 2000, habe ich in Hamburg dann meine Ausbildung, mein Studium begonnen. Und da war das noch ganz anders. Da waren große und wirklich tiefgreifende Ausbildungen waren am Markt, die auch verlangt wurden. Ne? Und das hat sich alles verändert. Also es ist halt so, es gibt viele Klischees, die natürlich ein Personal Coach so ein bisschen, ne, mit denen er leben muss. Ne? Und das, was wir halt sehen, ist, dass erst recht durch die vielen Online-Akademien, also es gibt zum Teil Trainer bei uns an den Standorten, die sich bewerben, die sagen, ja, ich habe eine Online-Ausbildung. Wie soll ich denn das, was wir vorhin gerade besprochen haben, umfangreiches Gesundheitscoaching, jemandem vermitteln, wenn ich vorher nur eine Online-Ausbildung gemacht habe? Das ist nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Zusätzlich online Leute mal zu trainieren, ist was ganz anderes, als eine Online-Ausbildung zu machen. Wenn ich einen Menschen noch nie zwischen den Schulterblättern berührt habe und fühle den Muskeltonus, was passiert, wenn ich Schulterübungen mache? In der Muskulatur im Nacken oder zwischen den Schulterblättern oder unten an den Schulterblättern. Wenn ich das noch nie wahrgenommen habe, das kann ich leider nicht am Bildschirm, noch nicht, dann habe ich niemals so ein Feeling für meinen Klienten, wie es eigentlich sein sollte. So, das heißt, die Qualität am Markt ist wirklich nicht gut. Also wir haben wirklich keine guten Trainer, die da irgendwie nachkommen, weil der Anspruch ist auch total niedrig. Ne? Also mittlerweile kannst du eine Personal Trainer Ausbildung kannst du online machen. Ja, es gibt eine Akademie, die, ohne Namen zu nennen, die in, ich glaube, aktuell in 96 Ländern, das ist eine Akademie, die mittlerweile anerkannt ist in 96 Ländern mit ihrer Personal Trainer Ausbildung. So, die ist komplett online. Da gibt es nicht mal mehr einen Menschen, der da dir was sagt, sondern das ist auch mit Avataren und so weiter. Das heißt, die kannst du machen, wann du willst. Das mag ja alles schön sein, dass man das auch am Strand machen kann, auf Mallorca, und hat dann Freude bei dieser Ausbildung. Das hat aber nichts mit einem guten Coaching zu tun in Zukunft, was ich meinen Klienten anbieten möchte. Also die Qualität der Ausbildung ist deutlich schlechter geworden und durch die Möglichkeit, Online-Ausbildung zu machen. Und das zweite Riesenthema ist einfach der Social-Media-Markt. Also wir sehen einfach, dass dieses Ganze, nur der den guten Körper hat und perfekt gebaut ist, ist etwas wert. So, das kommt ja viel bei Social-Media rüber. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut aus der Klientensicht, aber auch nicht aus der Coach-Sicht. Ja, also ich stelle mal eine Gegenfrage, ja, an euch beide. Was ist das für dich, das klassische Klischee eines Personal Trainers?
Jetzt darf ich nichts Falsches sagen.
Nee, aber das ist schön, du schmunzelst direkt, ja? Und das ist, was
weil
ist
ich jetzt sagen wollte, tätowiert, ehrlich. Aber.
Ja, 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 total.
Also jemand, der total, wie sagt man, bepackt ist mit Muskeln und braun gebrannt und vor allem männlich.
Okay, die Frauen wahrscheinlich nicht. Aber.
Also ich finde, also ich persönlich, man hat so einen Bias, ne? Man versteht unter dem Personal Trainer tatsächlich immer noch den Mann in erster Linie.
Okay.
Wobei es unglaublich viele sehr, sehr gute weibliche Coaches gibt, ne? In dem Bereich. Also das männlich, muskulös, braun gebrannt, tätowiert.
Wie ist es bei dir?
Bei mir ist es eher, was du vorhin sagtest zum Begriff des Trainers, jemand, der quasi mir eine Schablone in die Hand drückt, einen Plan, den ich zu befolgen habe, quasi ein bisschen ungeachtet dessen, was jetzt wirklich gut für mich werde und was ich auch denke. Mhm. Das ist eher so mein Vorurteil, sagen wir mal.
Ja, und das ist spannend. Wir haben selbst letztens gerade einen Podcast dazu gemacht und da hat der Standortleiter aus Rostock, das war ein schönes Thema, der hat das eben auch vermittelt, dass unterschiedliche Menschen haben einfach unterschiedliches Klischee und eine unterschiedliche Vorstellung, was so ein Personal Trainer macht oder so ein Personal Coach. Und das erlebe ich selbst auch. Vor 20 Jahren war das noch so, wow, du bist Personal Coach, Wahnsinn. Das heißt, du bist für die Menschen da draußen da und unterstützt die. Heutzutage, wenn man mich fragt, was machst denn du beruflich? Ja, ich habe da kein Problem mit, das zu sagen. Aber du siehst schon, sobald du das aussprichst, wie die Leute dich anschauen. Und wir sind da schon in der Schublade drin, also durch Social Media und durch auch die sinkende Qualität in den Ausbildungen und auch, dass dieser Begriff nicht geschützt ist. Und das sind die Gründe, warum ich der Meinung bin, dass unsere Branche wirklich die unprofessionellste ist oder eine sehr unprofessionelle Branche. Und das ist gerade die Riesenchance, etwas besser zu machen.
Ist das auch einer der Gründe, weshalb ihr eure eigenen Train-the-Trainer-Ansätze verfolgt?
Ja, ganz genau. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mit FitTeam eine Marke aufgebaut haben, die Qualitätssicherung mit platzieren möchte. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig sogar. Weil genau das ist es. Ne? Woher kommst du? Was hast du für eine Ausbildung? Was sind deine Erfahrungen? Das ist bei einem Einzelkämpfer ist das immer schwierig da draußen am Markt. Da sollte man dann genau hinschauen. Und wenn du natürlich eine starke Marke hast im Personal Training Bereich, ist das Vertrauen hoffentlich dann schneller da.
Absolut.
Zu deinen Fachgebieten, Henning, gehören unter anderem Gesundheitscoaching für Menschen mit hoher Alltagsbelastung und Alltagscoaching für mehr Achtsamkeit. Findest du es heutzutage wichtig oder sogar unumgänglich, als Personal Trainer den Menschen mehr anzubieten als Hilfestellung im Bereich des Körpertrainings?
Ja, also anzubieten ja, ob sie es dann nehmen, ist halt eine andere Sache. Auch da gibt es ja sehr dogmatische Coaches, ne? Die sagen, also es gibt es tatsächlich. Ich kenne einen Coach, der sagt, wenn du das nicht so machst, wie ich das von dir erwarte, dann arbeite ich nicht mit dir zusammen. Ja? Das wäre jetzt nicht meins. Ja? Also ich wäre da eher so, dass was der Klient sich wünscht, das würde ich ihm schon versuchen zu vermitteln oder würde ich ihm vermitteln und mit ihm auch machen. Aber im Laufe der Zeit versuchen, ihm andere Dinge aufzuzeigen. Ob er dann offen dafür ist, wird man sehen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, der Klient kommt schon mit einem Wunsch, aber du oder ihr als Trainer und Coaches seht es dann doch auch als eure Aufgabe, ihm eventuell auch nahezulegen, was sonst noch gut für sie oder ihn sein könnte. Und quasi dann wirklich einen Weg als was Gemeinsames zu gehen. Mhm.
Unbedingt. Und da gibt es ein sehr gutes Beispiel. Die meisten, die auf uns zukommen, wollen Gewichtsreduktion machen und schmerzfrei sein. So, und wenn man sie dann fragt, und was ist das wichtigste Ziel für dich, dann sagen die meisten, ja, Gewichtsreduktion. Okay, für Gewichtsreduktion brauchst du natürlich auch eine gewisse Intensität ab einem gewissen Zeitpunkt. Wiederum, wenn du noch Beschwerden hast, Hüft- oder Kniebeschwerden, ist das so eine Sache mit einer hohen Intensität. Also das heißt, du siehst, dass das Gesellschaftliche, sprich ich brauche eine gute Figur, ist noch vor dem schmerzfrei, obwohl die Schmerzen dich wahrscheinlich selbst viel mehr belasten. Ja? Also klar, wenn du gemobbt wirst oder so im Unternehmen und die Leute lassen Kommentare los über deine Figur oder sowas, das tut auch weh, ja. Das tut vielleicht dann sogar mehr weh als irgendwelche Knieschmerzen. Und das ist eben das, was wir dann erfragen und dann im Laufe der Zeit aber die Leute zu sensibilisieren, um ihnen aufzuzeigen, dass es zum Beispiel jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Kniebeschwerden in den Griff zu kriegen, wäre der bessere Weg, um dann mittel- bis langfristig automatisch an der Figur zu arbeiten, ja.
Das ist ja letzten Endes, was du sagst, dass es Aufgabe des Coaches ist, auch ein bisschen einzuordnen, was ist jetzt im Moment prioritär. Das ist so ein bisschen diese Huhn- und Ei-Geschichte. Und das, was der Klient selber wahrnimmt, das ist, und meistens sieht man ja selber nur das Ziel, was man gerne möchte. Aber man vergisst den Prozess, den es braucht, um zu diesem Ziel hinzukommen. Auch das kennen wir aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wir haben ein gewisses Ideal vor Augen und sagen, das muss ich erreichen. Aber es kann natürlich sein, dass auf diesem Weg muss ich erstmal 2, 3 Abbiegungen nehmen und Probleme lösen, die dem entgegenstehen. Das kann ja auch die Ernährung sein, das kann psychisch sein. Und solche Blockaden erstmal lösen, bis man dann nach und nach, Schritt für Schritt, zu diesem Ziel kommt, zum Beispiel Gewichtsreduktion oder was weiß ich.
Genau, deshalb finde ich in unserem Bereich Authentizität so, auch so extrem wichtig. Also, dass es immer noch Coaches gibt draußen, die sagen, mir kannst du 10 Kilo in 10 Wochen verlieren oder so. Das finde ich absolut nicht authentisch. Das ist nicht eingestellt auf den Klienten, sondern das ist einfach irgendeine Schablone, ja, um dann irgendwie dem Kunden zu locken und so weiter. Ich glaube, hier geht es wirklich um Authentizität und dass der Klient einfach auch mitspielt, ja, dass er mitmacht. Denn wenn er nicht mitmacht, dann hat man keine Chance.
Es fiel vorher der Begriff schmerzfrei. Ich assoziiere Schmerzen, die ich dankbarerweise nicht habe oder noch nicht habe, mit Unbeweglichkeit. Stimmt das? Und Folgefrage, inwieweit stehen für dich Kraft und Beweglichkeit im Zusammenhang?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ja, natürlich kann es sein, dass man, wenn man ein eingeschränktes Bewegungsausmaß hat, also nicht sehr mobil ist, dass das einen Einfluss hat darauf, dass du Beschwerden hast, weil deine Range of Motion einfach nicht groß genug ist und du dadurch vielleicht sogar im Alltag Ausweichbewegungen machst und dann stürzt. Und das sind wie Disbalancen, die dann einfach da sind. Aber wir haben sehr viel auch, das darf man nicht, sollte man nicht unterschätzen. Wir haben bei der Sarkopenie, also Muskelschwund, haben wir ab dem 30. Lebensjahr. Also ich, ohne die Zahlen jetzt genau vor Augen zu haben, ich meine, es ist ab dem 30. Lebensjahr 0,5 bis 1% im Jahr an Muskelschwund, wenn du nicht Krafttraining machst. Und das wird ab dem 50. Lebensjahr deutlich mehr und ab dem 70. sind das, glaube ich, 3% im Jahr, wenn du keine Krafttraining machst. Und deswegen, ich glaube, das sind dann so Gespräche oder Diskussionen, die könnte man wahrscheinlich 3 Tage lang führen. Ich finde, die Verbindung oder beides zusammen, Beweglichkeit und Kraft im Einklang, das finde ich das Wichtigste überhaupt. Und deshalb mag ich zum Beispiel auch so Elemente des Yoga, aus dem Yoga oder aus anderen Mobilitätsphilosophien, weil die auch sehr, sehr viel Kraft und stabilisierende Elemente mit drin haben. Und doch finde ich es ganz wichtig, auch vor allem mit älteren Menschen. Ich habe einen Klienten, der ist 73, mit dem trainiere ich richtig schwere Gewichte. Und viele haben auch Angst immer vor schweren Gewichten. Ne? Also es ist definitiv die Beweglichkeit, die Einfluss hat auf Beschwerden, auch der Kraftverlust oder Sarkopenie, Muskelschwund. Ich habe aber auch noch einen ganz, ganz wichtigen dritten Bereich und das ist einfach das Thema innere Entzündung. Ne? Also wenn du hormonell nicht ausgeglichen bist, wenn du, hatten wir vorhin schon mal kurz, Omega-6, Omega-3-Verhältnis ist einfach nicht gut. Wir haben viel mit Antioxidantien, freien Radikalen zu tun und sollten Antioxidantien zuführen und so weiter. Das heißt, durch Stress, durch Ernährung, durch verarbeitete Lebensmittel, durch hormonelle Themen haben viele Menschen einfach auch innere Entzündungen und die wiederum haben ja auch Einfluss auf Beschwerden und natürlich auch psychosomatische Themen. Also es gibt viele Dinge, die Einfluss haben auf Schmerzen oder sogar Dinge, die in Kombination sind.
Lass uns vielleicht kurz bei den Omega-3-Fettsäuren bleiben, weil das eben so ein großes Thema ist. Könntest du vielleicht einfach noch mal ein bisschen erklären, was genau das ist, was der Unterschied zwischen Omega-3 und Omega-6 ist und wieso das so wichtig für uns im Körper ist?
Ja, es ist so, dass beide ja essentiell sind, Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. Und beide sind im Laufe der Evolution, also sagen wir mal vor 200 Jahren noch, hatten wir halt keine verarbeiteten Lebensmittel. Ja, es wurde alles selber angebaut, die Böden waren noch gut, es wurde nichts gedüngt, zumindest weiß ich nichts davon, es wurde nichts gedüngt. Dann hat man das Leitungswasser oder Abwasser, ja, dass dort keine Medikamentenrückstände drin sind, Antibiotika-Rückstände und so weiter. Das heißt, wir hatten eine Zeit, in der Dinge nicht verarbeitet waren und dort hat man gesehen, dass die Menschen durch das, was sie gegessen haben, ein ausgewogenes Verhältnis hatten zwischen Omega-6 und Omega-3. Und im Körper ist es so, dass Omega-6 eher dazu da ist, Botenstoffe zu entsenden, wenn Entzündungen da sind. Ein gutes Beispiel ist dafür immer ein Bienenstich. Sticht dir eine Biene im Daumen, dann wollen wir ja auch, dass dieser Bienenstich lokal schnell bearbeitet wird, ja, und schnell Unterstützung da ist. Und dafür brauchen wir zum Beispiel Omega-6, ja, aber auch für viele andere Dinge. So. wie lange dann der Bienenstich da ist und wie lange die Schwellung da ist, das ist dann halt eher ein Thema von Omega-3. Also Omega-3 ist eher entzündungshemmend, ja. Und Omega-6 ist eher entzündungsfördernd. Nur ist es im Moment schon wieder in der Gesellschaft dieses Dogmatische. Omega-6 wird eher total verteufelt und gesagt, das ist ganz, ganz schlecht. Es stimmt einfach nicht. Beide sind essentiell. Deswegen sollte einfach nur beides in der guten Balance sein. Und die meisten Menschen haben aber durch die hohe Anzahl verarbeiteter Lebensmittel, ob das Wurst ist, ob das die ganzen, das ist in einem Podcast zu sagen, ne? Das ist so eine Sache, die ganzen Ersatzprodukte für Veganer. Naja, was meinst du, was da für Omega-6-Fettsäuren drin sind, damit das irgendwie schmeckt, ja? Und viele verarbeitete Lebensmittel sind halt eher Omega-6-lastig. Und wenn wir Tests mit Menschen durchführen, sehen wir einfach, dass die wirklich alle aus dem Lot sind. Und dabei sprechen wir dann, damals war es 1:1, Omega-6 zu Omega-3. Ich finde einfach, das ist auch unterschiedlich in vielen Büchern oder in der Ernährungswissenschaft. Man kann sagen, 3:1 oder 4:1 ist okay, ja. Aber die meisten haben halt 15:1 oder mehr. Und das ist dann schon echt viel. Mhm. Und dabei sehen wir halt beim Omega-3 die Anteile EPA und DHA. Kann man sich merken, EPA, das E für Emotionen oder Entzündungshemmen. Und DHA zum Denken, ja. Und auch tatsächlich gegen Demenz. Und es ist einfach ganz wichtig, finde ich, dass man das herausfindet, weil wir haben mit vielen Menschen zu tun, auch mit Jugendlichen. Ja? Mein Sohn ist jetzt 16, der hat schreckliche Werte gehabt. Und dass man das mal sieht und dann einfach auch dagegen steuern kann, über die Ernährung oder eben durch Supplementierung. Mhm. Weil man sollte unbedingt dazu sagen, wenn Menschen jetzt denken, oh, ich muss unbedingt Omega-3 zuführen. Man sollte darauf achten, dass es wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt ist, aufgrund der logisch Umweltthemen und natürlich, dass eben die Schadstoffe im Meer auch berücksichtigt werden. Ne?
Weil das aus Algen oftmals gewonnen
Algenöl gibt es ja auch, genau. Ist aus unserer Erfahrung nicht ganz so gut wie Fischöl, weil einfach das Spektrum von den, es gibt 32 Omega-3-Fettsäuren und das Spektrum hat halt tatsächlich einfach einen Fisch. Ja, ein Fischöl. Im Algenöl ist das Spektrum einfach nicht so gut.
Was dann wahrscheinlich aber eher für Veganer geeignet ist.
Ganz genau. Das ist für Veganer geeignet. Und auch da sagen einige wieder, wir beschäftigen uns sehr viel im Moment damit, da sagen einige, ja, Algenöl ist ja viel nachhaltiger. Also was wir so erfahren haben bis zum jetzigen Zeitpunkt, wie aufwendig es ist, Algen abzubauen und zu verarbeiten zu Algenöl, ist auch nicht ganz ohne. Also das ist so, wie die sagen, die essen kein Fleisch mehr, aber dann jeden Tag eine Avocado. Ne? Also das ist so das gleiche Thema, ja.
Walnüsse gelten ja unter anderem aufgrund ihres hohen Omega-3-Gehalts als sehr gesund. Stimmt es, dass wir die Omega-3-Fettsäuren von Walnüssen nicht gut verwerten können und dadurch bestimmte Fischsorten, Fischöle, Algenöle eine bessere Omega-3-Quelle für uns sind?
Völlig richtig. Das ist, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, dass die Alpha-Linolensäure, die in Walnüssen drin ist und auch in Chiasamen und in Leinsamen und auch im Leinöl, also es gibt dann Leute, die sagen, nö, bei mir ist alles super mit Omega-3, ich nehme ja Leinöl und esse mal ein paar Walnüsse. Die kannst du aber leider nur, die Alpha-Linolensäure, zu 5-10% umwandeln in EPA und DHA. Und das sind einfach die beiden wichtigsten Omega-3-Fettsäuren, um entzündungshemmend zu wirken und eben für den Kopf, für DHA, fürs Denken, ja, und für die Reizleitung der Synapsen da zu sein. Und in dem Moment bringt dir das nicht so viel, tatsächlich. Ist aber deswegen natürlich total gesund, aber tatsächlich ist ein Algenöl oder ein Fischöl dann deutlich besser, ja.
Ist das auch das Lebensmittel, was du empfehlen würdest, um seinen Omega-3-Bedarf zu decken? Also entweder bestimmte Fischsorten in Kombination mit Algenöl oder Fischöl?
Ja, es ist so, dass wir jahrelang, witzig, dass wir gerade jetzt drüber sprechen, weil jahrelang habe ich einfach gesagt, man braucht zwei Supplements, die wichtig sind, wahrscheinlich bis ans Ende des Lebens. Das ist Vitamin D und das ist Omega-3. So. Aber ich konnte es nie genau in Zahlen ausdrücken, weil ich ja die Werte der Menschen nicht kannte. Und jetzt gibt es schon einige Zeit, gibt es halt einfach Tests, womit du das gut rausfinden kannst. Ne? Wie sind deine Omega-3-Werte? Wie sieht es mit deinem EPA-Anteil aus, DHA-Anteil? Wie sieht es aus mit deiner Zellfluidität? Wie gut können deine Nährstoffe verwertet werden? Und auch beim Vitamin D gibt es tolle Tests, wo du das genau herausfinden kannst. Und jetzt kann man ja sagen, das und das ist bei dir der Iststand und das empfehle ich dir. Und genau das ist das, was wir brauchen, finde ich, um eine gute Aussage treffen zu können. Und wir haben das auch ermittelt, dass ich zum Beispiel mit meinem Körpergewicht und mit meiner Größe genügend versorgt bin, bräuchte ich jeden Tag 250 Gramm Lachs. Ja, jeden Tag. So, und wenn ich das 30 Tage im Monat hätte, dann geht das A ins Geld und B haben wir ja in Fischen einfach viel Purine drin, die dann wiederum auch die Nieren belasten würden. Das heißt, tatsächlich wird man, wenn man das irgendwie mag, mit einem Fischöl, Algenöl oder mit Kapseln einfach gut versorgt sein. Ja. Also man sollte es herausfinden, weil wir haben viele Tests schon gesehen, dass Menschen auch Öle vorher schon genommen hatten, ja, die einfach nicht so gut ankamen. Mhm. Und das siehst du in diesen Tests. Mhm. Und da gibt es einfach Öle, die man auch gut empfehlen kann.
Mal davon abgesehen, dass wir beim Lachs dieses große Problem der Überfischung haben.
Genau.
Und viele ja mittlerweile sagen in Europa, wir sollten gar keinen Fisch mehr essen, weil wir andere Quellen haben, auf die wir zurückgreifen können, also Proteinquellen auch. Zu Nüssen noch. Viele konsumieren ja Nüsse, weil sie denken, das ist gut und gesund. Zum Abnehmen sind Nüsse aber nicht sonderlich gut, weil sie so einen hohen Kalorienwert haben, richtig?
Es kommt auch da total drauf an. Also ja, es ist der Kalorienwert, der einfach recht hoch ist. Das sollte man dann ausprobieren. Wann tut es einem gut, wann tut es einem nicht gut? Und auch hier hat es so ein bisschen, das passt auch zu Omega-6, Omega-3, wenn man einfach ein ganz schlechtes Verhältnis hat, dann können Nüsse, egal ob der Kalorienwert so hoch ist, können einen trotzdem natürlich auch unterstützen, ein bisschen Richtung dieser Balance wieder mehr zu tun. Und das wiederum wäre im Umkehrschluss auch gut langfristig für die Gewichtsreduktion. Also man sollte es wirklich sich im Detail anschauen. Aber nach der Kalorienlehre bin ich voll bei dir, sind Nüsse einfach sehr hochkalorisch, aber als Zwischensnacks und wenn man sie gut verträgt und wenn man gut damit zurechtkommt, dann durchaus eine feine Sache. Aber tatsächlich bin ich auch jemand, der überhaupt kein Fan ist von Kalorienlehre. Mhm. Also ich habe auch keine Klienten, die das jetzt von mir sich wünschen, ne, Kalorien zu zählen. Ich habe einfach festgestellt, dass je mehr Menschen auf Kalorien schauen und sie richtig verbohrt sind darauf, desto unentspannter sind sie.
Ja.
Und desto mehr haben sie auch noch eher einen Stress. Ja, ich muss jetzt das und das essen. Und bei denen hat das nie so gut funktioniert, als bei denen, die einfach ein Gefühl für die Ernährung entwickelt haben und einfach mal ein bisschen entspannter die ganze Geschichte sehen.
Geht ja auch, soweit ich das verstehe, wenn wir das jetzt aus dem gesundheitlichen Aspekt betrachten, eher um Nährstoffdichte und auch, ist das jetzt verarbeitet oder nicht?
Genau, ganz genau. Das ist es, was du gerade sagst im Ernährungsbereich und das fiel mir vorhin noch ein, was du meintest zum sportlichen Bereich. Ne? Also, dass viele ja auch auf ihr Körpergewicht achten und ich bin eher ein Fan davon, hinzuschauen, ist etwas hochverarbeitet oder natürlich im Ernährungsbereich. Und im sportlichen Bereich bin ich eher ein Fan davon, Performance first, Aesthetic second. Ja, also, dass man auf die Figur und das Ästhetische im zweiten Step schaut. Mhm. Weil bei den meisten ist es so, wenn du auf deine Performance heißt nicht immer höher, schneller, weiter und Power. Deine Performance heißt einfach optimieren. Viele Bereiche, viele Facetten von deiner Gesundheit zu optimieren. Wenn du darauf achtest, wird die Figur von alleine kommen. Achtest du primär auf die Figur, stellst du deine Performance und dein Optimieren hinten an und langfristig ist das dann auch nicht gut für die Figur. Das ist aber schwierig, das bei den Menschen umzudrehen im Kopf, weil Social Media dir genau das halt vermittelt, ne?
Ja. Ja. Apropos Performance, trainierst du Kraft und Beweglichkeit, die ja eine gute muskuläre Performance ausmachen, denke ich, eher separat oder sind die Übungen, inkludieren sie eher beides?
Kommt drauf an. Also wenn ich zum Beispiel mit einem Klienten ein sehr intensives Training durchführe, in dem der Puls sehr, sehr hoch ist, würde ich wahrscheinlich am Ende nicht mehr ein Mobilitätstraining machen, weil ich einfach ihn regenerieren lassen möchte und dann vielleicht ein paar Stunden später oder am nächsten Tag wäre das Ganze sinnvoller aus meiner Sicht. Wenn ich natürlich ein Training habe, auch im Krafttraining, ne? Also man kann sehr gut auch im Krafttraining die Mobilität fördern, ne? Also dass man dann gerade im Kettlebell-Training, im Kettlebell-Sport, wenn du dich auf eine bestimmte Endposition über Kopf sehr konzentrierst und schmerzfrei diese mit einer Kettlebell einnehmen kannst, dann hast du immer Kraft und Mobilität zusammen. Und das hat immer mit dem Trainingsschwerpunkt zu tun und mit der Person, die sich dann eben wünscht, ja.
Ihr befasst euch ja als Trainer auch viel mit der Atmung. Wir als Sänger natürlich auch oder als Musiker. Die Art und Weise, wie wir atmen, unterscheidet sich im Detail, aber Atmung ist natürlich etwas Essentielles. Wir atmen, sobald wir geboren werden, und mit dem letzten Atem, Ausatem, endet dann auch das Leben. Also es begleitet uns von Anfang bis Ende. Ihr habt auch regelmäßig Fortbildung, glaube ich, im Bereich der Atmung. Zunächst einmal die ganz allgemeine Frage: Wie wichtig ist Atmung für ein effizientes Training?
Ja, wurde selbst von mir lange Zeit total unterschätzt, muss ich echt zugeben, möchte ich nicht zugeben. Ich beschäftige mich immer mehr damit und ich bin der Meinung, dass das neben allen anderen Aspekten auch, saubere Technik und so weiter, saubere Bewegungsabläufe, dass die Atmung ein Riesenschlüssel ist für die Performance, dann wieder für die Leistungssteigerung und für ein optimales Training. Ja.
Und wie versuchst du das im Training mit deinen Klientinnen und Klienten mit einzufließen? Weil ihr macht ja jetzt, also ich kenne es ja jetzt auch von unserem Training, da geht es ja nicht darum, dass man das separat voneinander macht. Du weißt zwar dann immer darauf hin, denk dran zu atmen und so weiter, weil interessanterweise vergisst man das oftmals dann im Bewegungsablauf und gerade beim Krafttraining. Und das sieht man ja auch bei vielen in Fitnessstudios, die dann so ganz verzerrte Gesichter haben, weil sie versuchen, diese Gewichte zu stemmen und dann eigentlich vergessen, in die Bewegung mit hineinzuatmen. Wie versuchst du das aber auch aktiv zu fördern und ins Training zu integrieren?
Ja, ich denke, da gibt es so zwei Bausteine. Einmal außerhalb des Trainings tatsächlich, denn wir haben festgestellt, dass viele Menschen einfach nicht mehr wahrnehmen, wie sie atmen und dass sie atmen. Und das ist natürlich auch die letzten 20, 30 Jahre hat sich das total verändert, weil die Kalender der Menschen werden immer voller, der Terminkalender, und die Menschen reden immer mehr. Ja, im Meeting, dann kommt das nächste Meeting, dann kommt ein Zoom-Call, dann kommt ein Telefonat, dann sprichst du eine Sprachnachricht und so weiter. Das heißt, die Menschen reden immer mehr. Und dadurch, dass du immer mehr redest, achtest du natürlich auch nicht mehr so auf deine Atmung und du hast ein Riesenthema mit dem Kohlendioxid. Also deine CO2-Toleranz ist einfach nicht mehr so da. Ja, du kannst ja gar nicht mehr bewusst tief einatmen oder machst du nicht mehr. Und da haben wir einen Baustein, der ist interessant, den im Alltag anzuwenden. Dadurch, dass diese Menschen, die viel reden und im Business sind, auch häufig einen hohen Cortisolspiegel haben, also meistens auch gestresst sind, ist es spannend, dass die einfach mal die Wahrnehmung für die Atmung wieder bekommen, um zum Beispiel auch den Parasympathikus, also den Bereich des Nervensystems zu aktivieren, der das ganze System wieder ein bisschen runterfährt. Und das können wir ja gigantisch gut über die Atmung machen. Da gibt es verschiedene Atemtechniken, die man machen kann. Und viele Menschen brauchen einfach Lösungen, um ihren Stresspegel zu sinken zu lassen. Und Atmung kann ein Baustein oder ist ganz sicher ein Baustein davon. Ja, also wenn man Menschen hat, die gestresst sind oder sich nicht auf die Atmung konzentrieren, dann heißt es das aus meiner Sicht im Alltag schon zu involvieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich im Training. Im Training auch. Im Training ist es so, dass wir tatsächlich auch mehr und mehr wissen, dass sogar auch eine umgedrehte Atmung, ne? Also häufig denkt man, das kennst du auch aus unserem Training, wenn ich ein hohes Gewicht habe und gegen die Erdanziehungskraft geht das Gewicht, dann atme ich aus. Man weiß im Prinzip, dadurch entsteht eine gewisse Stabilität und wahrscheinlich eine geringere Verletzungsgefahr. Wenn du aber unter 70% deiner maximalen Last, die du bewegst, dich aufhältst oder Übungen machst, zum Beispiel im Yoga. Beim Yoga sieht man häufig, dass es eine ganz andere Atmung ist, genau andersrum. Das heißt, wenn man gegen die Erdanziehungskraft arbeitet, zum Beispiel die Arme nach oben streckt, dann atmet man eher ein, um die Länge im System, im Bindegewebe zu fördern. Und solche Dinge versuchen wir dann schon natürlich mit einfließen zu lassen, weil Atmung natürlich ganz viel von der grundlegenden Position schon, also hat ganz viel mit der grundlegenden Position zu tun. Und dann eben, wie man sinnvoll atmet, je nach Intensität. Ja, bei einem schweren Krafttraining mit einer schweren Kettlebell über Kopf würde ich immer ausatmen, wenn es gegen die Erdanziehungskraft geht, weil mir die Verletzungsgefahr zu groß wäre. Aber durchaus, wenn jemand auch im Kraftausdauerbereich ist und würde mit einer leichteren Kettlebell über Kopf arbeiten, würde ich es genau umdrehen und würde wahrscheinlich eher einatmen lassen, wenn es über Kopf geht. Und diese ganzen Dinge, damit umzugehen und das wahrzunehmen, boah, da sind ganz viele ganz, ganz weit davon entfernt. Und es ist ein Riesenbereich, ein Riesenspektrum, was ich auch total faszinierend finde. Und es gibt aber noch einen dritten Aspekt. Ich arbeite jetzt, ich habe jetzt nicht so viele Menschen, die sehr, sehr heftige Krankheitsbilder haben. Ne? Also es gibt ja auch genau das Gegenteil, dass man eher sympathisch arbeiten sollte, also atmen sollte, den Sympathikus aktivieren sollte. Also Menschen, die depressiv sind oder so, ne, andauernd down sind. Da gibt es ja auch Atemtechniken, um diese auch im Alltag eher, ja, konzentrierter sein zu lassen, fokussierter sein zu lassen. Und das ist, wie gesagt, ein Riesenfeld, total spannend, ja, und kann man gut anwenden.
Geht es also sowohl darum, dass deine Kundinnen und Kunden je nach Übung, je nach ihrer Zielsetzung, je nach ihres Bedarfs eine, sagen wir mal, besondere Atemtechnik fürs Training lernen, aber dann auch darum, wenn schlechte oder ungünstige Atemmuster vorhanden sind, dass sie ihre körpereigene, also das, was wir als Babys ja eigentlich können und dann oft verlernen, das wiederfinden.
Im besten Fall ja. Also ich würde versuchen, den Klienten nicht zu überfordern. Ja, also das heißt, wenn die Person gerade irgendwie ein Riesenthema hat, ihr Gleichgewicht zu finden, würde ich es versuchen, über die Atmung zu regeln. Wenn es über die Atmung nicht klappt, würde ich sagen, du, jetzt konzentrier dich mal wirklich nicht auf die Atmung. Jetzt sei mal wirklich bei deinen Füßen. Das hat damit zu tun, wie ich dir dieser Person gerade, wie ich die unterstützen kann. Ja? Und das kann natürlich die Atmung sein, ja.
Das ist ja auch ein Aspekt. Sobald man sich zu sehr auf die Atmung fokussiert, fängt man an, schlecht zu atmen. Also das, wir haben in unserer Gesangsausbildung auch spezielle Atemlehrer gehabt. Und ich fand das immer, immer spannend. Aber gleichzeitig habe ich auch immer gemerkt, sobald es nur um den Atem ging, konnte ich nicht mehr singen. Denn gerade das Singen und das Training ist ja insofern ja relativ ähnlich, weil es ist etwas Ganzheitliches. Es ist eine Koordination von verschiedenen Aspekten. Also es geht immer darum, etwas anzusteuern. Und erst wenn ich die Atmung sozusagen automatisiert habe in diesem Ablauf, kann das auch als Ganzes funktionieren. Wenn ich kann natürlich auch mal separat die Dinge trainieren, so wie man es ja im Krafttraining auch tut, dass man mal gewisse Muskelgruppen separiert. Aber im besten Fall, wenn ich dann sowas wie ein Turkish Get-Up habe, wo ich dann den ganzen Bewegungsablauf drin habe, also eine komplexe Übung, wo es darum geht, verschiedene Aspekte anzusteuern und die in einem Flow sozusagen zu bringen, das ist natürlich dann die hohe Kunst. Und genau das ist es im Singen ja auch, dass ich vom Einatmen über die Tonabgabe das alles automatisch ablaufen lassen kann, damit es sozusagen funktioniert, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Und da ist der Atem als etwas, was so natürlich eigentlich sein sollte, wovon wir uns aber leider immer mehr entfernen, ein ganz wichtiger Aspekt, in dem wir wieder in diese Automatisierung reinbringen müssen, finde ich.
Absolut. Und was die Atmung eben auch so spannend macht, finde ich, ist, dass sie zwar vom autonomen Nervensystem gesteuert wird und auf das Zwerchfell können wir ja nicht wirklich eingreifen, auf den Hauptatemmuskel, aber eben wir die Atmung doch auch bewusst beeinflussen können.
Und ein Aspekt ist sicherlich noch, also man kann sicherlich mit fortschreitendem Training versuchen, tiefer einzuatmen, aber in einigen Trainingsabschnitten, insbesondere bei denen mit hoher Intensität oder wo es vielleicht auch im Ausdauerbereich, wo also die Atemfrequenz sich erhöht mit der Zeit, ist es gar nicht mehr möglich, sehr, sehr tief einzuatmen. Wie versucht ihr das? Man kommt ja dann eher in so einen hyperventilatorischen Bereich rein. Wie versucht ihr das als Trainer, also dort irgendwie die Atmung steuern?
Deine Frage bezieht sich auf eine ganz hohe Kunst. Also ich habe jetzt noch keine Klienten gehabt, Doch tatsächlich einen, an den ich das im Moment versuche, so ein bisschen weiterzugeben. Aber da sind ganz viele weit von entfernt. Also diese Wahrnehmung dann zu haben bei einer hohen Intensität, dann wirklich sich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren. Ein Klient von mir, mit dem mache ich immer mal zusammen ein paar Wettkämpfe, so eine Hyrox-Wettkämpfe. Und da sind wir jetzt gerade dabei, im Training, wenn es ein bisschen intensiver wird, weil das machen wir zu zweit, wir wechseln uns ab. Und wenn er dran ist, also wenn andersrum, wenn ich dran bin und er hat gerade Pause, dann hat er die Aufgabe, einfach über die Nase einzuatmen und über den, also in den Bauch hinein und dann über den Mund viel länger auszuatmen, um auch dort kurz den Parasympathikus zu aktivieren, um einfach sich ein bisschen schneller zu erholen in dieser Pause. So. Genauso trainieren wir aber manchmal auch, um den VO2 Max zu verbessern, VO2 Max-Wert, maximale Sauerstoffaufnahme. Wenn wir ein Intervall zum Beispiel haben, dass wir danach am Ende direkt, also Intervall um die 90% Leistungsfähigkeit, danach dann direkt kurz die Luft anhalten. So, und das ist total spannend, um den VO2 Max zu verbessern. Aber deine Frage war ja, wie macht man das mit den Klienten? Es ist selten, dass jemand schon so weit mit dir ist, dass du das mit jemandem trainieren kannst. Ja, so ist meine Erfahrung. Wir haben bestimmt andere Coaches, die haben da, können das mehr anwenden, ja.
Erzähl uns noch ein bisschen was über Hyrox, weil das ist, ich habe manchmal das Gefühl, es ist auch so ein Hype im Moment, dass viele diese Hyrox-Wettkämpfe machen. Und gleichzeitig werden so viele verschiedene Aspekte irgendwie angesprochen, Ausdauer, Kraft und so weiter. Also erzähl uns ein bisschen was über Hyrox.
Hyrox ist letztlich eine tolle Sportart, die tatsächlich Kraft und Ausdauer verbindet. Und das, warum das so einen Hype hat, glaube ich, ist, dass du nicht erkennst, wer jetzt gerade Erster und wer Letzter ist. Also wenn du einen Marathon läufst und Erna ist auf dem 10. Platz, dann sehen das die Zuschauer und das fühlt sich für Erna bestimmt nicht gut an. Beim Hyrox ist alle 10 Minuten eine Startwelle auf einer Runde in Messehallen meistens, ja. Und du läufst halt einen Kilometer, also du hast insgesamt 8x1000 Meter laufen und dazwischen sind immer Übungen. Also du hast 8 Stationen und 8x1000 Meter laufen. Und auf der Laufrunde, es gibt jetzt keine Messehalle, in der ich schon war, ich glaube in Berlin, an diesem Hangar, Berlin, Tegel ist es nicht.
Tempelhof.
Ja, danke. Genau, da ist es so, dass die wirklich 1 Kilometer Laufrunde haben. Das ist total spannend. Aber in den Messehallen selbst läufst du ja 2,5 Runden oder so, um dann den Kilometer zu haben. Und wenn alle 10 Minuten eine Startwelle ist, dann vermischt sich spätestens nach 3 Sekunden Erna mit dem Ersten, der jetzt vielleicht auch gerade mit ihr zusammen auf der Strecke ist. Und damit sieht niemand, nach schon 3 Sekunden nach dem Start, sieht niemand, wo Erna eigentlich gerade positioniert ist. Und es ist egal, ob sie 2 Stunden, 2,5 Stunden unterwegs ist. Man würde nur, wenn man Erna bewusst in den Wettkampflisten, in den Ergebnislisten sucht, würde man sehen, dass Erna vielleicht nicht so schnell unterwegs war. Aber da das keiner macht, um irgendwie nach Erna zu gucken, ist das für die Leute so ein, ich bin ein Teil von, wow, hier jubeln mir alle zu und ich kann sogar mit dem Ersten hier auf der Laufstrecke sein. Und das macht diesen, glaube ich, großen Hype aus. Und dass du eben auch Couples machen kannst, ne? Also du kannst das mit Männern und Frauen können das zusammen machen. 2 Männer, 2 Frauen zusammen. Sodass einfach, und da kannst du dich immer abwechseln. Du musst zwar gemeinsam laufen, ja, und darfst, glaube ich, auf der Laufstrecke nicht mehr als, weiß nicht genau, 15 Sekunden voneinander getrennt sein. Aber bei den Übungen kannst du dich halt komplett abwechseln. Also du kannst alles, wenn dein Partner in den Übungen total gut ist, könnte er alles machen. Ja? Oder du wechselst dich halt immer ab, immer wieder, nach ein paar Sekunden. Und das macht es für viele so interessant. Und das ist wirklich eine tolle Sportart mit einem tollen Modell dahinter, was im Moment so ein bisschen schade ist, du kriegst kaum Karten noch und sind innerhalb von 20 Minuten ausverkauft.
Um selber teilzunehmen?
Ja, genau, um teilzunehmen, ja.
Und was sind diese, sind 8 Übungen, hast du gesagt?
8 Übungen, ja.
Was sind das für Übungen?
Das ist Übung 1, das ist Skilanglauf, also Ski-Erg, das ist ein Ausdauergerät, kann man sich vorstellen wie ein Skilanglaufgerät. Übung 2 ist dieser Schlitten, kennen bestimmt einige Zuhörer auch,
so auf dem
Teppich, genau. Da hast du halt ein bestimmtes Gewicht Und danach ist es mit dem Schlitten ziehen, dass du das mit einem Seil ziehst du den. Danach ist für viele so ein bisschen die Hassübung, das ist Burpee Broad Jump, also ein Burpee, vielleicht sagt das einige.
Ist das, wo man die Medizinball dann auch?
Nee, das ist ganz am Ende, das sind die Wallballs. Ah, ja. Aber ein Burpee ist praktisch, ein Burpee ist ja in Bauchlage rund, genau, in Bauchlage. Und dann dich hochdrückst und dann nach vorne springst. Mhm. Und dann wieder in Bauchlage, in die Hocke, nach vorne springen. Mhm. Und das hast du 80 Meter, das ist schon nicht ohne. Danach kommt, also es kommt ja immer dazwischen den Laufabschnitt, das ist klar, denke ich.
Zwischen jeder Übung,
ja, ja.
Ein Kilometer. Also
ja, ja.
Es ist nicht ein Kilometer, acht
nein, nein,
Übungen,
genau.
Ein Kilometer, okay.
Es ist ein Kilometer Laufen, Übung, ein Kilometer Laufen, Übung, okay. Und so weiter. Und die Übung danach ist das Rudern am Ruderergometer. Mhm. Die Übung danach sind die Farmers Carries, also sprich Kettlebells durch die Gegend schleppen und 200 Meter das Ganze. Okay. Und dann wird es spannend, dann kommen 100 Meter Ausfallschritt-Kniebeuge, Walking Lunges. Und da hat,
auch mit Kettlebell?
Nee, mit einem Sandbag auf den Schultern. Mhm. Und die normale High Rocks Division hat 20 Kilo auf den Schultern. Die Profis haben 30 Kilo. Und 100 Meter Lunges mit 20 oder 30 Kilo macht
Militär,
schon Spaß.
Ne?
Genau. Und dann der letzte Abschnitt, das ist das, was du meinst, das sind die Wallballs. Mit dem Medizinball vor der Brust, vor der Schulter, in eine tiefe Kniebeuge und dann eben beim Hochkommen an so ein Target, also an eine Plattform werfen, die ein bisschen über dir ist. Ja. Die genaue Höhe weiß ich nicht, aber ja.
Und die Gewichte sind standardisiert?
Es gibt zwei verschiedene Leistungsebenen, normale High Rocks, ja, und dann gibt es High Rocks Pro. Da sind die Gewichte einfach ein bisschen höher. Also beim Schlitten-Push, Schlitten-Pull, bei den Carries, bei den Trageübungen, bei Lunges und Wallballs sind die ein bisschen höher.
Okay.
Ja.
Spannend. Und du machst selber auch High Rocks-Wettkämpfe?
Ja, macht Spaß.
Cool. Vielleicht auch noch eine Sache, weil wir ja viel mit Kettlebells trainieren, du ja sehr gerne mit Kettlebells trainierst. Was ist so der Reiz an Kettlebells?
Es ist für mich eine, das ist so ein bisschen aus der Not entstanden, weil ich einfach, als ich das Business aufgebaut habe, was ja irgendwie ein Dauerprozess ist, aber die ersten Jahre, sagen wir es mal so, habe ich nach etwas gesucht, wo ich mit wenig Aufwand das Gefühl habe, dass ich alles, was ich brauche, effizient trainieren kann. Und da war die Kettlebell für mich genial. Egal ob Mobilität, egal ob High-Intensity-Training, also das heißt, dass das Herz-Kreislauf-System auch gut aktiviert ist, funktionelles Training, komplexe Bewegungsabläufe, die Atmung involvieren. Und das macht für mich, also da ist die Kettlebell einfach für mich ein Gerät gewesen. Da bin ich abends nach Hause gekommen und habe dann einfach, oder tagsüber mal, wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit hatte, konnte ich die Kettlebell rausnehmen und habe innerhalb von 15 bis 20 Minuten einfach das Gefühl gehabt danach, ja, du hast richtig einen Reiz gesetzt, egal in welchem Bereich. Und das ist ja das, was mich anspricht, ja, als Coach. Und deshalb habe ich die Kettlebell auch häufig an Klienten weitergegeben als Idee. Und die meisten mögen die zum Glück auch, ja.
Ist das das, was dir bei deinen Klientinnen und Klienten wichtig ist? Also ein Ziel zu haben und gemeinsam einen Weg zu finden und zu gehen, auch bei dir selber wichtig? Also möchtest du dich immer weiterentwickeln und genießt du diesen Prozess?
Ja, ich glaube, dass, also für mich persönlich im Leben ist das, glaube ich, eine Aufgabe im Leben. Also bis man den letzten Atemzug hat, sich irgendwie immer wieder zu verbessern. Egal ob sozial, egal ob emotional, egal ob geistig, egal ob körperlich. Ich glaube, die Asiaten nennen das Keizen, sich immer wieder irgendwie optimieren, irgendwie weiterentwickeln und irgendwie an sich arbeiten. Das finde ich gut. Also ich möchte nicht nächstes Jahr die gleiche Version von mir sein, die ich jetzt bin. Das möchte ich nicht. Das ist für mich langweilig. Also das ist für mich, das reizt mich nicht. Also ich habe da schon den Anspruch, mich weiterzuentwickeln, ja. Und das mag ich auch. Ich gebe mich auch gerne mit Menschen ab, die das wollen. Was aber wichtig ist im Training oder im Coaching, ich bin dann nicht so dieser Terminator-Coach, ja. Das sagen vielleicht einige, das sollen die, ja genau, das sollen die eher sagen. Tatsächlich würde ich mich nicht so einschätzen, wenn das jemand von mir möchte, dann bin ich auch der Terminator-Coach. Es geht aber darum, dass ich das, weil wir haben jetzt viel über High Rocks gesprochen und Kettlebell, das sind ja eher Sportarten oder Geräte wie Kettlebell, Da neigen viele schon dazu, sehr intensiv zu machen. Aber genauso ist es einfach wichtig, ich arbeite mit Menschen zusammen, die einfach Low-Level trainieren, ja, die vielleicht auch eine schwere Krankheit hatten, die dann einfach Stück für Stück durch ganz sanfte Übungen zurückkommen ins Leben, zurück in die Selbstsicherheit. Und da kann es mal sein, dass man vielleicht auch gar nicht eine ganze Stunde trainiert, sondern nur 30 Minuten erstmal oder 40 Minuten. Und da geht es um andere Dinge, als wirklich ein schweißtreibendes Workout zu haben. Da geht es darum, dass die wieder Sicherheit kriegen. Und manchmal sind das nur 4, 5 Übungen, die man dann in der ganzen Stunde macht. Und dann tauscht man sich halt eben aus, weil die auch andere Themen haben. Und deswegen ist das ein großes Spektrum, was dort bedient werden sollte. Aber das ist eine gute Frage, weil es geht niemals nur darum, für mich zum Beispiel eine hohe Intensität bei den Leuten zu erreichen. Das auf keinen Fall.
Erinnerst du dich an Momente als Personal Coach, die dich besonders berührt haben?
Viele. Ich habe gerade kurz überlegt, was ich sehr mag in der Zusammenarbeit mit Klienten ist, dass viele auch ähnlich sich im Leben weiterentwickeln wollen. Ja, und genau in dem, was wir gerade gesagt haben, in verschiedenen Facetten. Und mich berührt, dass man so viel von den Menschen lernt. Dass man so viel, und zwar in so vielen Bereichen des Lebens, weil sie von ihrer Lebenserfahrung dann zum Teil berichten und so weiter. Und das ist für mich wirklich was Besonderes, ja. Generell ist das aber tatsächlich einer der Hauptaspekte, warum ich damals an diesen Gedanken für Team überhaupt, das war für mich der Grundgedanke, war für mich, warum machen das so viele alleine? Warum macht man das nicht zusammen? In sämtlichen Unternehmen sieht man, dass sich eher Menschen mit verschiedenen Ressourcen zusammentun, um etwas aufzubauen. Personal Coaches häufig nicht. Das hat mich immer gewundert, ja. Und nicht jeder mag mit mir trainieren. Also es ist ja auch eine Sache von Sympathie, ja, oder eben nicht. Und ich habe mir immer gedacht, wenn du es irgendwie hinkriegst, ein Team aufzubauen oder ein Netzwerk aufzubauen, bei dem wir mit vielen Menschen andere Menschen erreichen können, dann schaffen es ja viel mehr Menschen, viel mehr Coaches, Menschen so zu sensibilisieren, dass man an deren Leben etwas verändert, Positives. Und mal philosophisch gesagt kann das sein, dass jeder Fit-Team-Coach schafft es, bei seinen Kunden so viel zu bewegen, dass die vielleicht ein halbes Jahr älter werden. Und das ist was ganz Besonderes. Das war tatsächlich damals für mich der Aspekt von, das ist eigentlich der Grund, du schaffst es. Was kann ich denn alleine bewegen? Ich kann in meinem Leben, wenn ich mit 50 Menschen trainiere, kann ich sagen, okay, ich habe 50 Menschen motiviert, ihre Lebensqualität zu verbessern. Vielleicht werden sie ein halbes Jahr älter oder ein Jahr älter und schmerzfrei im besten Fall. Aber wenn man 70, 80, 90 Trainer hat, überall verteilt in unterschiedlichen Städten, dann können die das alle. Das ist doch gigantisch. Und das bewegt mich. Das bewegt mich. Und diese Geschichten, die dann immer wieder von Coaches auch kommen oder die ich selber erlebe, die passen genau dazu. Und das finde ich was ganz Besonderes.
Ja. Warum stehst du morgens auf?
Ich habe da so einen Antrieb in mir, der ist schon faszinierend. Also manchmal bin ich so K.O. abends und denke mir, oh Gott, ey, das war jetzt echt heftig. Und dann wache ich morgens auf und habe wie ein vollgeladenes Akku. Ich habe so ein bisschen diesen Aspekt, ich möchte, wenn mein Deckel irgendwann zugeht, dann möchte ich auf mein Leben zurückschauen und möchte sagen, verdammte Axt, das war so geil. Ja. Und das Schöne ist, das habe ich jetzt schon. Ja, ich habe das jetzt, also ich will noch lange hierbleiben, ja, also nicht falsch verstehen. Aber ich habe das jetzt schon und genau das ist es, was ich jeden Morgen habe. Also ich denke nicht jedes Mal daran, dass meine Kiste bald zugeht, aber ich habe ein volles Akku und starte wieder durch und freue mich auf das, was kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die ungerne zur Arbeit gehen. Wenn das, und ich weiß aber, dass das viele tun. Es ist mir ein Rätsel, wie das geht. Das wäre für mich ganz, ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Heißt ja nicht, dass alles bei mir Sonnenschein ist und jeder Tag scheint mir die Sonne aus dem Hintern. Es gibt auch Tage, an denen ich denke, ach Herr Jemine, und dann hat man mal Stress mit dem einen oder mit dem anderen, weil wir ja auch mal einfach Business machen. Ne? Und ich meine, du bist Jurist, weißt, was ich meine, dann hast du auch mal Themen, wo du denkst, ah, da schießt gerade jemand übers Ziel hinaus und dann hast du vielleicht auch mal eine juristische Auseinandersetzung. Das ist alles nicht schön, das braucht man wirklich nicht. Aber grundsätzlich stehe ich auf und denke mir, Heureka, cooler Tag. Deswegen ist mir auch egal, ob das ein Montag ist oder ein Sonntag oder ein Freitag, es interessiert mich nicht. Ich finde das einfach cool. Ja. Ja.
Stell dir vor, eine gute Fee kommt und sagt, dass du einen Wunsch frei hast. Welcher wäre das?
Ich muss sehr lachen, weil ich habe mit einem Klienten heute drüber gesprochen und er hat gesagt, wenn mal eine Fee kommen würde und sagen würde, hast du einen Wunsch frei, dann würde ich mir wünschen, dass für die Hyrox-Wettkämpfe ein paar mehr Tickets zur Verfügung stehen und ich finde ihn gut. Den würde ich auch gerne haben, ja. Nein, natürlich eher, ich würde gerne, ich glaube, das wäre tatsächlich ein Wunsch von mir. Wenn der Körper hat ja häufig nicht die Fähigkeit, oder hat die Fähigkeit nicht, eine schwerwiegende Krankheit in dir drin direkt zu erkennen. Und das würde ich mir wünschen, dass ich die, wenn ich die mal hätte in Zukunft, ja, oder habe, dass ich, keine Ahnung, Krebs oder irgendwas anderes Schlimmes, dass die gute Fee mir dann zeigt, hey, du hast da was. Und dass ich dann direkt gleich dagegen angehen kann. Denn das ist ja leider das, was viele erst nach ein paar Monaten, nach ein paar Jahren, wenn dann einfach Beschwerden auftreten oder so, ne, dass man das sehen könnte, um wirklich drauf reagieren zu können. Das wäre ein Wunsch, glaube ich, den hätte ich.
Henning, wir sind am Ende des Gesprächs angekommen. Wir hoffen, du hattest Freude.
Total.
Und danken dir ganz herzlich. Es war eine spannende Reise. Wir haben viele Themen abgedeckt, von KI über ganzheitliches Training, Omega-3-Atmung, ein paar persönliche Geschichten. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Geschichten. Und wir freuen uns, dass wir hier sein durften bei dir.
Ja, vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt.
Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank.
Sie hörten Let's Talk Why. Der Podcast für Kreative, Intellektuelle und Visionäre. Von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung da und folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram, um keine Folge zu verpassen.